Die Anwesenden im Gerichtssaal warteten nun schon seit Stunden darauf, dass die Geschworenen im Fall Mr. Baker zu einem Ergebnis kommen und das Urteil verkündigen. Doch diesmal war die Sachlage nicht ganz klar. Ein Teil der Gruppe war der Meinung, dass der Angeklagte schuldig war. Für zwei der Geschworenen jedoch war das alles andere als klar. Sie waren der Meinung und beharrten darauf, dass der Angeklagte unschuldig ist. Solche Situationen spiegeln sich tagtäglich in Amerika ab. Schuldig oder nicht schuldig. Mit diesem Bild möchte ich euch heute Morgen begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich darauf, euch heute mit hineinzunehmen in den ersten Teil einer Predigtreihe. Wir wollen in den nächsten 4 Wochen uns ein Urteil anschauen, beziehungsweise einen Prozess. Es geht um das Urteil im Prozess Jesus. Wir kennen alle die Ostergeschichte und wir möchten die nächsten 4 Wochen mit euch einen Weg gehen. Wir wollen uns diesen Prozess, wo Jesus verurteilt wird, wollen wir uns näher anschauen. Aber diesmal unter einem ganz speziellen Aspekt auch. Und zwar haben wir 4 Sonntage. Heute soll es um dieses Thema Sichtweisen, Meinungen, Prägungen gehen. Nächste Woche wird dann der Matzke drüber predigen, über die Sichtweise und die Prägungen der Pharisäer. Am Palmsonntag geht es dann um die Volksmenge und die Jünger. Was hat sie bewegt? Was ging in ihren Köpfen vor? Dann Karfreitag wird der Fred predigen. Er weiß es zwar noch nicht, dass er darüber predigen soll, aber er wird dann über den römischen Soldaten und die Verbrecher, die in den Fokus nehmen. Und wir wollen dann mit ihm, mit Fred zusammen dann Karfreitag feiern. Und Sonntag, Ostersonntag, dann der Höhepunkt, die Augenzeugen und komm und sie selbst. Meinungsumfrage. Wenn wir eine Meinungsumfrage machen, dann wollen wir ja wissen, wie tickt der eine oder was ist die Sichtweise des einen oder anderen zu einem bestimmten Produkt oder zu einer bestimmten Person. Wenn ich zum Beispiel eine Meinungsumfrage mache über den Bundeskanzler, dann kann ich abfragen, wie denkt ihr? Ich kann abfragen, findet ihr ihn schön? Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt das, was man wirklich wissen will, sondern da geht es dann eher darum, findet ihr ihn kompetent? Wie findet ihr seinen Stil? Und dann kann man anschließend auswerten, wie viele Leute ihn gut fanden, wie viele Leute ihn schlecht fanden, wie so die einzelnen Sichtweisen waren. Wenn ich so eine Umfrage mache, dann ist es zu 99% so, dass nicht alle von den Befragten die gleiche Meinung haben. Das ist auch gut so, sonst würde man echt denken, ist hier sind die alle manipuliert worden, dass die jetzt alle, vor allem wenn man jetzt, sagen wir mal, so eine große Umfrage macht, wo 1000 Leute befragt werden. Natürlich, wenn man eine kleine Gruppe fragt und die fragt, wie findet ihr die Predigt von Birgit? Dann würden wahrscheinlich alle sagen, sehr gut, hoffentlich mal. Nein. Also die Meinung geht dann auseinander und das ist auch teilweise gut so. Jesus hatte auch mal eine Meinungsumfrage gemacht. Er hatte seine Jünger gefragt, was glauben die Leute, wer ich bin? Und die Antwort war dann von den Jüngern ganz, ganz unterschiedlich. Manche haben gesagt, ja, manche denken, du seist ein Prophet, manche denken, du seist ein Träumer, du seist Elia, Johannes der Täufer, irgendwie so. Also die Leute damals waren sich nicht sicher oder haben auch ganz unterschiedlich auf diese Frage geantwortet. Manche haben gedacht, es ist wirklich ein Lügner, ein Scharlatan, ein Betrüger. Manche haben gesagt, ja, dieser Jesus, das ist ein Gotteslästerer. Das geht gar nicht. Andere haben in ihm einen Staatsfeind gesehen, der vielleicht wirklich das Reich der Römer stürzen will. So war also die Meinung ganz unterschiedlich von den Leuten über Jesus. Und dann hat Jesus auch dann die Jünger befragt, was denkt ihr denn, wer ich bin? Und viele von euch kennen die Antwort vom Petrus. Petrus hat dann geantwortet, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wie kam Petrus zu dieser Meinung? Wie kamen Pharisäer zu der Meinung, dass Jesus ein Gotteslästerer ist? Dass es Blasphemie ist, dass das, was er sagt. Ich habe mich gefragt, wie kommt es dazu, dass Menschen Dinge unterschiedlich wahrnehmen? Menschen erleben ein gleiches Ereignis und beurteilen es aber total unterschiedlich. Und ich möchte euch ein bisschen heute in diesen Prozess hineinnehmen von Meinungsfindung und von Prägung. Der Prozess der Meinungsbildung. Die Frage ist, die ich uns heute Morgen mal stellen möchte, wer oder was beeinflusst meine Meinungsbildung? Bin ich da ganz neutral? Geschieht manches subtil, manches unbewusst? Wie kommt meine Meinung zustande und was prägt mich und mein Denken? Ich habe ja so dieses Bild von einem Siegel. Daher kennen wir dieses Wort Prägung. Das ist so, dass ein Wachs, das sehr weich ist, ein Stempel aufgedrückt wird. Ist die Meinung, die du hast, ein Stempel, den man dir aufgedrückt hat? Oder hast du dir selbst diese Meinung gebildet? Wenn wir von Prägung reden, auch von unserem Leben, dann stelle ich mir so einen Ton vor, ein weicher Ton, ein Tonklumpen, sage ich mal. Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Leben wie so ein weicher Tonbatzen, sage ich mal. Noch sehr, also das ist noch nichts geprägt wirklich. Man kommt zwar auf die Welt, man hat Veranlagungen, genetische Veranlagungen, man hat so bestimmte Charaktereigenschaften, die mitgelegt wurden, aber ganz, ganz vieles ist noch nicht oder ist noch formbar. Und in der Psychologie und in der Pädagogik sagt man, dass in den ersten 3 Jahren eines Menschen ganz, ganz viel geprägt wird, dass das die prägendsten Jahre sind. Ich möchte aber heute keinen Ausflug jetzt machen in die Psychologie oder Pädagogik. Das wäre dann nicht der Platz für eine Predigt, sondern das wäre dann wirklich ein Seminar darüber. Ich möchte uns aber einfach mal hineinnehmen und uns bewusst machen, was so uns alles prägen kann. Also wie gesagt, unsere Eltern, die prägen uns normalerweise in den ersten 3 Jahren am meisten. Und diese Prägung, die kann ganz, ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Eltern waren, wo die Eltern ihre Schwerpunkte hatten, welche Werte die Eltern haben sie dich natürlich auch geprägt. Wenn du einen sehr jähzornigen Vater gehabt hast, der keine Zärtlichkeit gezeigt hat, dann hat es dich geprägt. Wenn du eine Mutter hattest, die dir viel Zärtlichkeit gegeben hat, dann hat es dich geprägt. Wenn deine Mutter alkoholabhängig war, dann hat es dich geprägt. Wenn deine Mutter sehr perfektionistisch war und du immer alles tiptop sauber haben solltest und du ein Glas Milch verschüttet hast und sie ausgerastet ist, dann hat es dich geprägt. Also Eltern prägen uns auf die unterschiedlichste Weise. Die Geschwister prägen uns und Verwandte auch. Dann geht es natürlich weiter dann später mit der Schule. Da werden wir auch sehr, sehr stark geprägt. Wer vor 30, 40, 50 Jahren in die Schule gegangen ist, der wurde sehr stark geprägt durch Gehorsam und Disziplin. Das war in den Schulen Werte, die vermittelt wurden. Vor allem auch eben nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Gehorsam und Disziplin ganz, ganz oben. Während Schüler, die heute in die Schule gehen, werden ganz anders geprägt und geformt. Heute ist Toleranz wichtig, Selbstentfaltung, das sind so zwei Begriffe. Und dann natürlich dann in der Teenagerzeit die Freunde prägen ein, je nachdem, mit welchen Freunden man Umgang hat, Umgang prägt, sagt man. Und gerade in der Teenagerzeit, wenn man da an die falschen Kinder, Freunde rankommt, das kann sehr, sehr negativ sein. Das kann einen beeinflussen, dass man dann plötzlich auf die schiefe Bahn kommt. Aber auch, je nachdem, Freunde können aber auch sehr, sehr positiv. Dann hat natürlich dann auch Kirche, Partei und Vereine eine große Rolle. Ich spiele eine große Rolle. Je nachdem, in welcher Kirche ich groß geworden bin, hat es mich geprägt. Oder in welcher auch Gemeinschaft, sage ich mal, ich aufgewachsen bin. Partei oder Verein auch. Ich gehe da mal ein bisschen schneller durch. Dann ist die Frage, in welcher Kultur bin ich aufgewachsen? Als ein Kind in Afrika ist ganz anders geprägt wie wir Deutsche zum Beispiel. Amerikaner haben eine andere Kultur und sind ganz anders geprägt. Wenn wir jetzt zum Beispiel anschauen, Russland, die Leute in Russland haben eine ganz andere Prägung und eine ganz andere Wahrnehmung von bestimmten Dingen, wie wir zum Beispiel, wir Deutsche, oder die Chinesen sind wiederum ganz anders durch ihren Staat geprägt. Dann gibt's natürlich noch dieses Thema Stars, Idole, Vorbilder. Dann ist es so, dass Bücher uns prägen, Filme, Zeitung, Fernsehen und Internet. Je nachdem, welches Buch du liest oder welches Buch gerade auch auf dem Markt ist, das prägt natürlich dann auch eine Gesellschaft. Zum Beispiel dieses Buch Mein Kampf von Hitler, ist jetzt negativ, hat eine ganze Generation geprägt. Mich haben zum Beispiel Bücher geprägt von einem Prediger, der heißt Colin Urquhart. Der hat in England gelebt, ist jetzt vor kurzem, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, gestorben. Seine Lehre hat mich sehr, sehr stark geprägt. Meine Mutter wurde zum Beispiel sehr geprägt vom Pietismus. Sie hat da Bücher gelesen auch und das hat sie geprägt. Die heutige Generation wird dann eher durch das Internet geprägt, durch Influencer. Die Wissenschaft hat auch eine sehr prägende Auswirkung. Und dann eben auch, je nachdem in welcher Zeitepoche ich lebe, hat es auch einen Einfluss. Werbung kann mich sehr stark beeinflussen. Das ist meistens eher subtil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anschaue, wie Wohnungen vor 40 Jahren ausgesehen haben, was da für Tapeten waren, was für Möbel die gehabt haben, die sehen ganz anders aus wie heute. Aktuell ist immer noch so seit ein paar Jahren wirklich eher so Richtung Minimalismus, alles schwarz und weiß und Anthrazit und so. Also das ist so klare Linien, das prägt aktuell so die Wohnungen. Wie gesagt, also ihr könnt euch sicherlich noch an die Tapeten erinnern, die orange-rot und so rund waren, also so dann, oder dann dieses Grün, da waren alle Waschbecken grün, also ich weiß noch, Bestlers haben noch so ein grünes Waschbecken, gell? Das war eine Zeit lang einfach der Trend, das hat die Wohnungen geprägt. Unser Leben ist durchzogen von positiven Ereignissen und negativen Ereignissen. Manche haben sich regelrecht in uns eingebrannt. Manche Prägungen, die schütteln wir ganz leicht wieder ab. Und manche, die sind wie so gebrandmarkt. Also hier habe ich jetzt dieses Siegel. Nachher habe ich aber noch ein Bild dann, wo wir dann so, das kennen wir bei den Rindern, wo dann so ein Eisen heiß gemacht wird und dann wird wirklich dieses Tier gebrandmarkt. Und so ist es auch in unserem Leben, bei manchen auf jeden Fall, dass sie wirklich solche Brandmale haben und die sie gekennzeichnet haben, vor allem wenn es dann darum geht, um Traumata, Kriegserlebnisse, wenn es um Gewalt geht. Solche Dinge, diese negativen Ereignisse prägen einen natürlich sehr, sehr stark. Und wenn man jetzt guckt, die Kinder, die jetzt gerade in der Ukraine aufwachsen, geflohen sind, das ist natürlich etwas sehr, sehr Prägendes. Ich möchte euch einfach mal einen kurzen Blick geben. Also es gab ja die Nachkriegsgeneration. Da gehört zum Beispiel meine Mutter noch dazu. Einige von euch sind am Ende des Krieges geboren oder kurz danach. Und das hat geprägt. Viele von diesen Personen, die in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen sind, da gehört ihr dazu, Bestlers, Liesel, der Hermann teilweise noch, sogar auch noch. Ihr habt diesen Wiederaufbau erlebt und viele haben als Kind dann eben grausame Bilder mitbekommen. Also meine Mutter war zum Beispiel 7, 8 Jahre und sie hat eben halt mitbekommen, wie polnische Soldaten gekommen sind und rumgeschossen haben, wie sie sich unterm Tisch verstecken musste. Sie hat das erlebt, wie sie fliehen musste. Sie hat Gewalt mitbekommen, Hass mitbekommen. Und das hat sie geprägt. Sie hat gesagt, bis heute hat sie das geprägt in Bezug auf ihr Männerbild. Weil sie hatte damals immer nur Männer negativ im Sinn. Und so ging es vielen, die in der Nachkriegsgeneration aufgewachsen sind. Und sie haben aber auch erlebt, wie dann plötzlich ein Wohlstand gekommen ist. Und dann plötzlich war alles anscheinend gut. Aber es war nicht gut, weil diese Prägung über die negativen Dinge wurde nicht gesprochen. Da gab es eine Decke des Schweigens. Man hatte das nicht aufgearbeitet. Diese Generation war dann geprägt von Fleiß und alles wieder aufzubauen. Man hat alles wieder aufgebaut und man hat gesagt, jawohl, wir packen das, wir machen das, wir bauen unser Land wieder auf. Und Fleiß war da sehr, sehr hoch angesehen. Man war beschäftigt, Leistung war sehr, sehr stark und vor allem war auch dieses sich schuldig fühlen war noch sehr, sehr stark. Und das hat sich eingeprägt in unser Volk, dass wir schuldig sind eben über das, was wir unsere Generation, was wir den Juden angetan haben. Aber auch später dann hat sich das durchgezogen auch in unsere Religion. Wir haben jahrelang diese Schuld in der Religion, in der Verkündigung war Schuld ganz, ganz groß. Also wenn man Traktate gesehen hat, da ging es um die Schuld, um die Sünde. Also selbst dieses Ereignis, sage ich mal, ging hinein bis in die Kirchen. Wie verkündige ich? Ich könnte dann natürlich jedes Jahrzehnt hat so seine eigene Prägung. Die 80er Jahre haben ihre Ereignisse gehabt. Da waren Spitzensportler, Katastrophen wie Tschernobyl bis hin zu politischen Veränderungen wie der Mauerfall. Alles war damals in den 80er Jahren dabei. Es waren bewegende Jahre, die sowohl Hoffnung als auch Furcht mit sich brachten. Auch die Musik wird geprägt. So jedes Jahrzehnt hat so auch seinen eigenen Stil. In den 80er Jahren war es Pop, New Wave, die neue deutsche Welle. Das war so der Wind, der so durch die Musikwelt wehte. In den 90er Jahren war dagegen eher so Techno, Hardrock, Boy- und Girls-Group tauchten auf. Ja, die 90er waren geprägt noch vom Ende des Kalten Kriegs, Zerfall der Sowjetunion. Ich habe hier jetzt einfach mal ein paar prägende Bilder, einfach mal so, die sich teilweise in uns eingeprägt haben. Also dieses Bild vom 11. September hat sich, glaube ich, bei jedem von uns eingeprägt. Dann dieses Bild von der Mondlandung, Mauerfall, aber einfach auch so ein Bild wie damals die gelbe Telefonzelle. Das war für uns damals prägend. Da musste man noch rausgehen, um zu telefonieren. Oder dieses Bild von Marilyn Monroe war auch eine Zeit lang sehr prägend, die da stand und dann die Heizung ihren Rock hochgeblasen hat. Schwarzenegger hat auch ganz lang einfach die Filmlandschaft geprägt. Dann habe ich mal hier noch einfach eins der ersten Autos, den Ford. Genau, und jetzt später natürlich unser Handy, das Internet prägt unser Verhalten, unser Denken. Und vielleicht jetzt hier zum Schluss, ganz unten habe ich The Chosen, wo ich mir wünsche, dass vielleicht The Chosen ganz neu Christen prägt in ihrer Sicht über Jesus und über Nachfolge. Ja, die Frage ist, was hat dich geprägt? Seht ihr? Was hat dich geprägt? Was sind deine Prägungen und Grundwerte? Was bestimmt mich? Welche Werte sind tief in mir eingeprägt? Welche Denk- und Verhaltensmuster bestimmen mein Denken, Handeln, meine Sichtweise? Diese Fragen kann man natürlich nicht in einer Predigt beantworten. Sondern das ist etwas, das ist ein Prozess, wo man sich dann damit auseinandersetzen kann und vielleicht auch sollte und es wirklich gut ist. Im Rahmen meiner Bibelschule war das ein Bereich, da durfte ich oder musste ich mich mit meinen Prägungen auseinandersetzen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut getan. Es hat mir die Augen geöffnet, warum ich so ticke, wie ich ticke. Warum ich manchmal aus der Haut fahre oder warum ich verletzt bin, warum ich wütend bin oder auch warum ich fröhlich bin oder warum ich vielleicht chaotisch bin und mein Mann sehr ordentlich. Nicht wirklich. Auf jeden Fall habe ich mich damit auseinandergesetzt und da gibt es ganz, ganz viele Bereiche, die uns geprägt haben und da ist ebenso zum Beispiel die Frage, was ist dein Bild, deine Prägung von dir selber? Was ist dein Selbstwert? Wer hat deinen Selbstwert oder dein Bild von dir geprägt? Wer bestimmt dein Bild von Schönheit? Wer bestimmt dein Bild von Partnerschaft, von Arbeit, von Gesundheit? Ist es die Pharmaindustrie, die dein Bild von Gesundheit prägt? Und wenn wir uns jetzt unterhalten würden, würden wir feststellen, dass wir, obwohl wir alle an Gott glauben, ganz unterschiedliche vielleicht Sichtweisen, Einsichten, Prägungen haben über bestimmte Themen. Obwohl wir jetzt nicht viele sind, aber jeder von uns würde wahrscheinlich sagen, okay, da und da bin ich ganz anders geprägt wie du. Was hat dich geprägt auch? Ist es eher so eine Kultur des Vertrauens oder eher Schuld? Bist du geprägt worden von ständiger Angst? Bist du geprägt worden durch Sparsamkeit, schaffer, schaffer, Häusle bauen und nicht nach der Mädle schauen? Genau. Bist du geprägt von Leistung? Was prägt so dein Leben? Ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Das eine ist unsere Prägung, was wir so mitbekommen haben an Gutem und an Schlechtem. Und die Frage ist, wie ist denn Gottes Prägung? Drückt er uns auch seinen Stempel auf und sagt so, bumm, so, das bist du jetzt, Punkt aus. Ich habe hier so einen Stempel mit einem Löwen. Drückt dir Gott seinen Stempel auf und sagt so, du bist jetzt ein Kind Gottes und du hast jetzt sozusagen zu sein wie so ein Löwe, mutig, entschlossen und kühn. Wie ist Gottes Sichtweise zu verschiedenen Themen? Was ist wirklich sein Wille, wenn ich über meinen Selbstwert angucke, wenn ich mir Gedanken mache übers Klima, wenn ich mir Gedanken mache über Finanzen, wenn ich mir Gedanken mache über den Tod und das ewige Leben? Was ist da sein Wille? Was sind seine Werte? Großes Thema. Jetzt habe ich uns einen ganz bekannten Vers mitgebracht. Den kennen wir alle. Den hat, glaube ich, letzte Woche auch Eckhart zitiert. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Okay, dieser Vers drückt aus, dass es in der Welt, also dass es da teilweise Gewohnheiten, Denkmuster gibt, die anders sind als Gottes Denkmuster oder Gottes Wille. Die Frage ist nur, was ist jetzt Gottes Denkmuster und was ist das Denkmuster von der Welt? Ist es immer total konträr oder gibt es da auch vielleicht Dinge, die gleich laufen? Das, was in der Welt ist, muss ja nicht grundsätzlich schlecht sein. Es gibt ja auch gute Dinge, gute Prägungen. Der Vers geht weiter. Ich habe jetzt mal hier. Also in dem Vers oben heißt es, dass wir uns orientieren sollen an den Gewohnheiten Gottes, an Gottes Denkweise. Und warum sollen wir uns daran orientieren? Auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Also bitte aufpassen jetzt. Das ist mir jetzt auch nochmal so richtig klar geworden in der Vorbereitung. Es geht darum zu erkennen, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Also wenn es mein Wunsch ist, mich von Gott prägen zu lassen, dann geht es darum, dass er Gutes möchte, dass er das Vollkommene möchte, dass er nicht etwas hat, was mir schadet. Sein Wille ist durch und durch gut. Muss ich nochmal gucken, ich habe es jetzt mal bewusst nicht hingeschrieben. Ich glaube Römer 12, 1 und 2. Genau. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich versuche, euch das mal rüberzubringen, was mich da jetzt so einfach bewegt hat. Wir alle hören immer wieder, wir sollen uns verändern, oder? Dass es das Ziel ist, dass wir mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Und da würden die meisten von euch sagen, jawohl, das will ich. Ich will Gott ähnlicher werden. Ich will, dass Gott mich prägt. Und dann ist jetzt aber so diese Frage, wie siehst du auf diesen Prozess? Denkst du, oh, ich muss und hoffentlich schaffe ich es, Gottes Sichtweisen in meinem Leben zu sehen. Hoffentlich bin ich gut genug, so aus diesem Aspekt heraus, dass Gott mir freundlich gesinnt ist, dass Gott stolz auf mich ist und dass er sagt, gut gemacht, mein Knecht. Aber das ist komplett falsch. Aus dem, was ich jetzt für mich erkannt habe. Es geht nicht darum, dass Gott zufrieden ist und dass er dann sagt, in erster Linie, gut gemacht, Angelika, du hast dich angestrengt, du hast dich bemüht und nein, sondern Gottes Wunsch ist es, dass es der Angelika gut geht, wenn sie nämlich Gottes Sichtweise in ihrem Leben hat, dann ist es das Vollkommene, das Gute. Das ist wie wenn ich, wenn die Uta sich wünscht, dass ihr Kind oder ihre Tochter, dass es der gut geht. Da geht es nicht darum, dass sie sagt, oh, meine Tochter, die muss jetzt unbedingt super gut Gitarre spielen können, so wie ich, sondern du wünschst dir, dass sie in ihren Gaben sich entfaltet. Und darum geht es. In dem Ganzen. Nicht, dass es in erster Linie darum geht, dass ich Wohlgefallen finde bei Gott und er mit mir zufrieden ist, sondern er will, dadurch, dass er mich prägt, das Gute in mich hineinlegen. Er will, dass ich wachse. Er will, dass ich das Leben gestalte. Er will, dass ich mich entfalte. Er will, dass die Renate sich entfalten darf in all ihrer Pracht. Und wenn wir zum Beispiel uns Gedanken machen über das Thema Geld, dann geht es nicht darum, oh Gott, habe ich jetzt absolut das Richtige, gehe ich richtig mit dem Geld um und bist du mit mir zufrieden, sondern er sagt, ich möchte dir helfen, ich möchte dir zeigen, wie du gut mit Geld umgehen kannst, damit es für dich ein Segen ist und für die anderen. Es geht nicht darum, dass wir ständig darauf gucken, auf die Fehler, sondern es geht darum, was ist sein guter, vollkommener Wille. Und das ist ein langer Prozess. Es geht Step by Step. Und ich wünsche mir für mich, und das habe ich damals auch reingeschrieben, ich möchte wegkommen von einer Knecht- und Sklavenmentalität hin zu einem Sohn- oder Tochtermentalität, einer befreiten Mentalität, wo ich sagen kann, ja Gott, ich will deine Prägungen erkennen, deine Sichtweisen erkennen. Ich will sehen, wie du mich siehst und ich will sehen, wie du den anderen siehst. Öffne du mir die Augen, zeig du mir deine Sichtweise. Wir sind wirklich herausgefordert, seine Sichtweise, seine Werte, seinen Willen zu entdecken. Also in all diesen Bereichen. Ganz praktisch. Gott, was denkst du, wenn ich alt bin? Wie wirst du mich versorgen? Wie ist es mit dem Geld? Werde ich genug Geld haben? Wird die Rente reichen? Gott, wie siehst du das? Gott, wie siehst du dieses ganze Thema Gender, wie siehst du Homosexualität, wie siehst du Geschlechtsumwandlung, all diese Dinge, die gerade einfach auch so in der Welt so, wo die Leute am Fragen sind. Wie siehst du das mit dem Klima, mit Nachhaltigkeit? Wir dürfen das alles entdecken. Und wir dürfen dann entdecken, wie seine Prägung in meinem Leben an Gestalt gewinnt. Gott drückt uns keinen Stempel auf, sondern er lädt uns ein und sagt, komm, nimm meine Hand und dann setzen wir uns zusammen. Lass dir von mir zeigen, wie ich die Welt sehe. Lass dir von mir zeigen, wie ich deinen Nachbar sehe, wie ich deinen Kollegen sehe, wie ich die Gemeinde sehe. Ich lade dich ein, mit mir in diesen Prozess hineinzugehen. Ein lebenslanger Prozess. Hier bin ich jetzt auch für heute mal am Ende meiner Ausführung. In der ganzen Vorbereitung, da sind so viele Sachen aufgekommen bei mir und so viele Fragen, wo ich gesagt habe, das würde heute den Rahmen sprengen. Aus diesem Grunde habe ich ein Blatt entworfen. Mit zwei Seiten. Einfach für euch als Vertiefung. Ich lade euch dazu ein, dass ihr euch darüber Gedanken wirklich macht, was euer Leben bestimmt. Welche Überzeugungen habt ihr entwickelt und wie tief hat sich vielleicht was eingeprägt? Ihr könnt es für euch alleine machen. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, vielleicht das mit in euren Hauskreis nehmen und euch da auch austauschen drüber. Oder du schnappst dir deinen Partner und redest da mit ihm darüber. Also manche Fragen sind auch sehr, sehr persönlich. Da dürft ihr dann auch selber entscheiden, was sage ich da, was gebe ich da auch von mir preis. Also mir hat diese Auseinandersetzung sehr, sehr geholfen und auch die Augen geöffnet in manchen Dingen. Und das wünsche ich einfach auch uns, dass wir bewusster durchs Leben gehen. Und ich denke, gerade in unserer Gesellschaft ist es heute wichtig, dass wir sensibel sind und auch verstehen, wie Meinungen entstehen und gebildet werden. Weil uns in unserer Welt gerade auch viel passiert. Manches ist manipulativ. Es gibt Organisationen, die versuchen, ihre Sichtweisen durchzudrücken. Und da gilt es für uns wirklich einfach auch wachsam zu sein. Und wir dürfen auch Antworten dann geben, auch in dieser Welt. Und dazu sind wir aufgefordert. Nicht nur für uns selber, sondern dass andere dann einfach auch durch uns auch neue Werte vielleicht wieder vermittelt bekommen. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Vater, ich danke dir, dass dein Wille vollkommen ist und ja, gut. Dass du gute Gedanken hast über dem Leben von jedem Einzelnen. Vater, du hast dir das Leben ausgedacht. Du weißt, wie es funktioniert. Was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Du siehst, wo Dinge uns geprägt haben, geformt haben, wie wir auch in manchen Dingen gebrandmarkt sind. Und danke aber, dass du in unser Leben hineinkommen möchtest und dass du Dinge verändern auch möchtest, bestätigen möchtest. Und ich danke dir aber, dass wir keine Sklaven sind, dass wir keine Knechte sind und dass du uns deinen Willen aufdrückst und sagst, du musst meiner Meinung sein. Sondern danke, dass ich mit meinen Gedanken zu dir kommen darf, dass ich dich fragen darf, wie siehst du das? Dass ich lernen darf. Und Vater, mein Wunsch ist es wirklich, dass wir mehr und mehr in dein Denken hineinkommen, dass du uns mehr und mehr Erkenntnis gibst über die Dinge, wie du sie siehst. Herr, und du lädst uns ein, dass wir zu dir kommen, dass du uns die Augen öffnest, dass wir die Dinge mit deinen Augen sehen. Und da, wo wir blind sind, kannst du uns wirklich die Augen öffnen. Herr, und so danke ich dir für jeden Einzelnen von uns hier. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen mit Augen der Liebe ansiehst. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen einfach jetzt auch zeigst, wie du ihn siehst, dass du voller Wohlwollen auf jeden Einzelnen von uns schaust So wie du damals, als Jesus sich hat taufen lassen, hast du gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und danke, dass du ja so auch auf uns schaust, weil wir deine Kinder sind. Dafür danke ich dir. Amen.